Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Tag 1 nach der Landtagswahl. Willkommen im Podcast Thema in Sachsen zu einer Folge, bei der es sich natürlich um diese Wahl, ihre Ergebnisse und das enge Kopf-an-Kopf-Rennen dreht, das sich CDU und AfD geliefert haben. Am Ende trennen die beiden Parteien nur der Abstand von etwas mehr als einem Prozentpunkt. Die CDU wird nach vorläufigem Endergebnis stärkste Kraft mit 31,9%, die AfD dahinter Platz 2 mit 30,6%. Und da ist dann noch das Bündnis Sahra Wagenknecht, eine Partei, die neu ist, stark abschneidet und jetzt eine wichtige Rolle spielen könnte. Was bedeutet dieses Ergebnis? Wer ist eigentlich ein Gewinner und wer sind die Verlierer dieser Wahl? Und die wohl spannendste Frage, was bedeutet das Ganze jetzt für die nächsten Wochen und eine sicher nicht einfach werdende Zeit der Regierungsbildung? Mein Name ist Fabian Deike und ich freue mich, für die Klärung dieser wichtigen Fragen jetzt mit Politikwissenschaftler Yannick Treiber von der TU Dresden sprechen zu können. Guten Tag, Herr Treiber, willkommen hier im Haus der Presse.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, Herr Treiber, die Zahlen liegen auf dem Tisch. Es ist tatsächlich dieses enge Rennen geworden, das alle erwartet hatten, was auch Umfragen vorhergesehen haben. Dennoch wurde dieser Wahltag dann doch zu etwas Außergewöhnlichem und er wird auch in Erinnerung bleiben. Wie fällt Ihre erste Analyse am Tag danach aus?
Ich denke, die große Überraschung ist ausgeblieben, weil wir natürlich durch Umfragen relativ präzise sehen konnten, wie so die politische Stimmung im Land ist. Aber natürlich gab es viele Details, die Umfragen nicht abbilden können in dieser Präzision, die dann am Ende spannend waren. Also schafft es die CDU, stärkste Kraft zu bleiben oder zieht die AfD vielleicht doch noch überraschend vorbei? Wie sieht es bei den Wackelkandidaten mit der 5%-Hürde aus? Die Linke war ja doch eindeutig drunter, ist auch drunter geblieben, rettet sich jetzt wahrscheinlich über die Direktmandate. Bei den Grünen sah es ja auch nicht so gut aus. Die SPD hatte sich ein bisschen erholt. Aber so diese Feinheiten dieser Einzelfragen waren, denke ich, das, was so das Überraschende oder das Spannende war, vielleicht auch am Wahltag, war ja auch immer die Frage im Raum stand. Kann die AfD eine Sperrminorität erreichen und reicht es vor allen Dingen weiter für die Kenia-Koalition?
Für die Kenia-Koalition reicht es ja nach dem Stand, den wir jetzt haben, nicht. Ein anderes Bündnis wird diskutiert, darüber sprechen wir dann gleich noch. Vielleicht machen wir zu Beginn noch mal plakativ fest, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer?
Ich fange mal mit den Verlierern an, denn ich glaube, die Verlierer sind ganz eindeutig die Ampelparteien, alle drei. Die FDP hat ja nicht so eine große Rolle gespielt in der öffentlichen Wahrnehmung, einfach weil sie in Sachsen sehr schwach ist. Aber auch die Linke natürlich, die mehr und mehr, so scheint es, als Ostpartei, die sie ja einst war, vom BSW einfach verdrängt wird. Und die Gewinner sind dann eben die anderen Parteien, also natürlich eben das BSW, aber auch die AfD und gewissermaßen sicherlich auch die CDU, auch wenn sich da beim Ergebnis nicht so unheimlich viel bewegt hat, aber sie konnte eben stärkste Kraft bleiben, kann eindeutig den Machtanspruch stellen und von daher würde ich auch die CDU als Gewinnerin dieser Wahl mit verbuchen.
Die CDU war sich auch früh am Wahlabend der Sache dann schon sicher. Wir hören mal in einen Ton rein, den unser Reporter Gunnar Saft bei der CDU-Wahlparty mitgeschnitten hat. Das hat Michael Kretschmer vor den Gästen und Journalisten auf dieser Wahlparty gesagt, als es die erste Hochrechnung gab.
Enttäuscht die Menschen sind von dem, was in Berlin passiert. Und die Leute haben hier in Sachsen uns vertraut. Sie haben keine Protestwahl gemacht. Sie haben uns dieses starke Ergebnis gegeben. Das ist ein solcher Rückenhalt für uns. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass wir das so gemeinsam mitbekommen haben.
Ja, das also Michael Kretschmer. Das hat man vielleicht jetzt in dem Klatschen und Jubel am Anfang dieses Tons, ging das ein bisschen unter. Aber da sagt er, wir haben allen Grund zum Feiern. Herr Treiber, kann die CDU dieses Ergebnis denn wirklich feiern? Man muss ja auch, und das gehört, das ist eine Erkenntnis dieses Ergebnisses, dieses Wahlabends, man muss dazu sagen, die CDU ist auch nur deshalb stärkste Kraft geworden, weil viele Menschen in Sachsen taktisch gewählt haben.
Ja, absolut. Also kurzfristig kann man das sicherlich feiern, Aber langfristig kommen jetzt natürlich auf die CDU große Herausforderungen, zu. Einfach mit der Regierungsbildung. Und dann wird die Regierung ja wahrscheinlich auch so aufgebaut sein, dass es da die ein oder andere Konfliktlinie gibt. Also es gibt jetzt keine lagerinterne Regierung, wie das bei so einer Regierung wie Schwarz-Gelb oder Rot-Rot-Grün der Fall wäre. Von daher ist es auf jeden Fall so, und da haben Sie einen wichtigen Aspekt angesprochen, die CDU beruft sich jetzt ja schon das zweite Mal eigentlich, das war ja bei der Wahl davor auch schon so, 2019, darauf, dass eben Menschen die Partei wählen, weil sie nicht wollen, dass die AfD stärkste Kraft wird, weil sie bestimmte Konstellationen verhindern wollen.
Er bezeichnet es ja als Rückhalt und nicht als Protest.
Das ist aber nicht zutreffend in dem Maße. Also gerade die Erststimmenergebnisse werden im Wesentlichen darauf zurückzuführen sein, dass viele Menschen eben keine Direktkandidaten von der AfD wollten. Und nicht alle, die die CDU da gewählt haben, werden überzeugte CDU-Anhänger sein. Und die Frage ist natürlich auch, wie lange die CDU sich darauf verlassen will, immer wieder aus Angst gewissermaßen, sie haben es taktisches Wählen genannt, da von Menschen einfach unterstützt zu werden, die eigentlich gar keine CDU-Anhänger sind.
Deren Ziel es letztlich ist, die AfD zu verhindern.
Ja.
Es ist so üblich dann dennoch aber, dass die Partei mit den meisten Stimmen, mit den meisten Zweitstimmen auf andere zugeht, um Regierungsgespräche zu beginnen. Das ist jetzt wieder die CDU geworden. Deutlich ausgeschlossen hat die Partei eine Koalition mit der AfD. Das schon lange auch vor dieser Landtagswahl ist das klar gewesen und kommuniziert worden. Da bleibt jetzt nach dem jetzigen Stand nur die Beteiligung des BSW, also jene Partei, von dessen Chefin CDU-Chef Kretschmer sagt, sie habe ein Talent, Zitat, die Dinge zu zerstören. Das klingt ja mit Blick auf die jetzt möglicherweise anstehenden Gespräche nicht unbedingt so, als würde da eine Liebeshochzeit bevorstehen.
Nein, ich denke nicht. Also es gibt natürlich Synergien zwischen der Sachsen-CDU, diesem sächsischen Sonderweg und dem, was das BSW stark gemacht hat. Aber ich denke, dass die Politik, also die anderen Parteien, ein bisschen die Sorge davor haben oder auch einfach eine Abneigung dagegen, dass das BSW so zentral geführt ist durch Sarah Wagenknecht und ihren Ehemann Oskar Lafontaine. Also es gab ja auch Medienberichte, dass Sarah Wagenknecht sich persönlich in die Koalitionsverhandlungen im Land einbringen möchte, sowohl in Sachsen als auch in Thüringen. Und das wäre ja auch kein übermäßig üblicher Prozess. Und ich denke, dass dahingehend auch diese Verbalattacken kamen. Also ich würde das nicht als Versuch sehen, dieses Bündnis irgendwie unmöglich zu machen, aber einfach eine gewisse Reserviertheit gegenüber diesem sehr starken Einfluss von Sarah Wagenknecht als Person und dem Führungszirkel auf die Landesebene.
Was würde passieren, wenn gar kein Weg in Richtung BSW führen wird?
Das ist eine gute Frage und natürlich auch eine hypothetische Frage. Ich vermute, man wird das erstmal versuchen und da sicherlich auch Kompromisse finden. Also denkbar sind verschiedene Konstellationen, wenngleich auch deutlich weniger als vielleicht vor der Wahl abzusehen gewesen wäre. Also dadurch, dass wir jetzt sehr viele Parteien im Parlament haben, ist zum Beispiel die Minderheitsregierung der CDU, die ja auch manchmal...
Was Kretschmer ja aber auch vorher als ein Modell bezeichnet hat, was er nicht unbedingt machen möchte.
Weil es eben schwierig ist. Also wir haben das ja in Thüringen gesehen. Es hat dann 5 Jahre doch gehalten, die Minderheitsregierung. Auf der anderen Seite ist man dann eben immer auf Kooperation angewiesen. Das Problem wäre, dass die CDU ja auf sehr viele Partner angewiesen wäre. Entweder man lässt sich dauerhaft von der AfD aushalten, was ich nicht für wahrscheinlich halte, was ich aber in Einzelfragen auch nicht ausschließen würde. Also, dass man dann nicht doch sagt, okay, das kriegen wir jetzt mit AfD-Hilfe durch, wenn es jetzt keine anderweitige Regierung gäbe. Und im schlimmsten Fall wären eben Neuwahlen das Mittel der Wahl, was wir ja auch in anderen Ländern zum Beispiel regelmäßig sehen. Ich kann mir das aber nicht unbedingt vorstellen, weil, glaube ich, alle beteiligten Akteure wissen, dass es die Sache nur schlimmer macht, dass es die Politikverdrossenheit erhöht, dass es die Unzufriedenheit stärkt. Und deswegen gehe ich davon nicht unbedingt aus.
Nun wurde am 1. September gewählt. Bis wann muss denn so eine Regierung stehen?
Umso länger es dauert, umso schwieriger wird es. Das haben wir 2017 damals gesehen, als die Jamaika-Verhandlungen gescheitert sind auf der Bundesebene, weil dann natürlich auch das ganze parlamentarische Verfahren gewissermaßen dran hängt, wenn wir keine Regierungsmehrheit haben und so weiter. Von daher ist so meistens die Frist, wenn die Wahl im Herbst ist, so eine inoffizielle Frist, sage ich mal, so bis Weihnachten sollte das Ganze stehen. Es kann sich aber auch länger ziehen, gerade wenn es dann zwischen den Parteien größere Herausforderungen gibt, die vielleicht als schwer überbrückbar gelten, wenn die Konstellation, in der sondiert oder verhandelt wird, doch nochmal wechselt. Also wie gesagt, es gibt da keine Frist, aber einfach zur politischen Praxis sollte bis Jahresende da einfach eine Regierung stehen, weil da natürlich auch ganz, ganz viel dranhängt. Besetzung der Ministerien, entsprechende Zuteilung der Ressorts, auch also innerhalb der Ministerien, Personalfragen und so weiter und so weiter.
Also 3 Monate bis Weihnachten, das klingt erstmal auf den ersten Blick viel, ist es dann aber am Ende nicht.
Natürlich ist es nicht viel. Aber die Frage ist eben auch immer, was muss geschafft werden? Also wie viel muss überwunden werden? Es gibt ja meistens Punkte, die vielleicht nicht so strittig sind. Also nehmen wir jetzt mal diese CDU-BSW-Koalition an. Dann haben wir vielleicht diesen sächsischen Sonderweg, der eben nicht so übermäßig problematisch ist. Aber dann kommt zum Beispiel diese BSW-Forderung, dass man doch keine Mittelstreckenraketen stationieren soll und man nur eine Koalition eingeht, wenn der Koalitionspartner das auch ablehnt. Und dann kommen eben die Punkte, wo das zäh werden kann, wo sich die Verhandlungen über Tage und Wochen hinziehen können. Dann werden vielleicht irgendwelche Details oder Interna aus diesen Verhandlungen an die Öffentlichkeit getragen und dann wird die Stimmung schlecht zwischen den also noch nicht Koalitionspartnern, aber eben zwischen den Verhandlern und dann sind diese 3 Monate einfach super schnell um. Dann kommt noch die Ressortzuteilung, wer will was haben, also das klingt lange, aber eigentlich ist es politisch gesehen nicht sonderlich viel.
Es klingt auch nach einer Reihe an möglichen Konflikten, die wir da in den nächsten Wochen und Monaten beobachten werden können. Weil wir gerade beim BSW sind, auch von dieser Partei haben wir noch einen Ton vorbereitet hier für diesen Podcast. Sabine Zimmermann, die Spitzenkandidatin des Bündnis Sahra Wagenknecht in Sachsen, sagte zum Ergebnis und der möglichen Zusammenarbeit, die jetzt dann eben mit der CDU daraus resultiert, gegenüber der ARD Folgendes.
Wir haben noch andere Themen, gerade die illegale Migration und Bildung wird ein großes Thema sein. Aber ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander entfernt. Und jetzt muss man sehen, wie man dann verhandelt, wenn wir dann in Koalitionsgespräche gehen sollten. Das steht ja jetzt alles noch gar nicht fest. Wir haben uns vorbereitet insgesamt auf Eventualitäten. Und Sie können sicher sein, dass wir das Personal haben und dass wir dort auch gute Menschen sozusagen in ein Ministeramt nehmen werden. Und für uns ist es wirklich wichtig, dass sich für die Menschen was verändert hier in Sachsen. Und das geht nur mit dem BSW, weil wir stehen für Veränderung und wir werden sehen, wie das Ergebnis dann nachher aussieht.
Ja, dass also Sabine Zimmermann vom BSW, dass die Möglichkeit zur Veränderung auf ihre Partei zieht oder es bei sich sieht, wo liegen denn die Gemeinsamkeiten und wo liegen genau die Unterschiede zwischen CDU und BSW? Und vergessen wir vielleicht an dieser Stelle mal nicht noch die SPD, denn ohne die würde dieses Bündnis ja dann auch nicht zustande kommen können nach jetziger Rechnung.
Genau, mit der SPD würde es wahrscheinlich auch nochmal Schwierigkeiten auf diesem sächsischen Sonderweg geben, weil ja die SPD durchaus auch ihre Westbindung mittlerweile ein bisschen stärker betont. Da gibt es durchaus auch Kontroversen. Ich möchte an die Diskussion um den Fraktionsvorsitzenden Mützenich im Bundestag erinnern. Aber das sind dann eben die Knackpunkte. Wo die Überschneidungen liegen, ist, glaube ich, dass sich das BSW, gerade auch unter Sabine Zimmermann, wobei die lokalen Varietäten des BSW nicht sonderlich groß sind, weil es eben sehr stark von der Bundesebene gesteuert wird, liegen natürlich in diesem latenten, ich will es mal Kulturkonservatismus nennen, also unter anderem das Verbot von elektronischen Geräten an Grundschulen und so weiter, die Ablehnung von Gendersprache, also dieser latente Konservatismus, ich glaube, da findet sich beim BSW schon eine Überschneidung mit der CDU in vielen dieser Fragen. Und das wird wahrscheinlich dann, werden dann weniger die strittigen Punkte. Die spannenden Geschichten werden dann, wie weit geht diese Friedenspolitik, die das BSW groß macht, und auch eben bestimmte Bündnisfragen, internationale Fragen, wobei die natürlich auf der Landesebene eher symbolische Bedeutung haben, weil sie dort nicht entschieden werden. Und die SPD, ja, die SPD muss natürlich aufpassen, weil sie ja eh schon schwach ist, dass sie dann in einem solchen Bündnis mit 2 deutlich stärkeren Partnern nicht marginalisiert wird und sich dann vielleicht auch programmatisch nicht durchsetzen kann. Also Petra Köpping hatte natürlich die etwas zweifelhafte Rolle als Gesundheitsministerin in der Corona-Pandemie, hatte dadurch aber den Vorteil, halt sich bekannt zu machen so ein bisschen. Vielleicht nicht unbedingt bei allen positiv, aber sie war erstmal ein Gesicht, was man kannte. Und man hat ja auch gesehen, wie stark die SPD versucht hat, auch diese Personalisierung zu übernehmen, die die CDU natürlich ganz besonders gefahren ist. Also auf allen Plakaten irgendwie Michael Kretschmer abgebildet, auch auf Großplakaten. Und dann hat man ja mit diesem Slogan, die Richtige für Sachsen, versucht, auch so ein bisschen diese personalisierte Petra Köpping-Kampagne zu machen. Aber das wird halt auf der inhaltlichen Ebene nicht ausreichend sein, dass es eben in 5 Jahren auch noch eine sächsische SPD gibt.
Die SPD ist aber verglichen zur Landtagswahl 2019 jetzt nicht so abgestürzt wie andere Parteien. Also ist das ein Indiz dafür, dass es eine gewisse Basis gibt, eine Linie, unter die es nicht geht?
Ja, ich denke schon, dass es eine gewisse Wählerbasis gibt. Wie groß die ist, ist immer schwierig abzuschätzen, weil es hieß auch eine ganze Zeit lang, es gäbe zum Beispiel bei der Linken so 5-6% stabile Wählerbasis, die immer diese Partei wählen würden. Und dann haben wir bei der Bundestagswahl gesehen, waren auf einmal die 4,9% da, noch vor der BSW-Abspaltung. Also es gibt diese Wählerbasis sicherlich, diesen Rückhalt zum Beispiel im Raum Chemnitz zum Beispiel, vor allen Dingen auch bei älteren Menschen, die eben vielleicht eher sozialdemokratisch orientiert sind. Das sichert die SPD schon. Ich denke, die SPD hat auch eben davon profitiert, dass viele Menschen nicht wollten, dass sie eben aus dem Parlament fliegt, was ja zwischenzeitlich in den Umfragen eine Möglichkeit gewesen wäre, dass die Grünen und die SPD die 5%-Hürde reißen. Und dadurch konnte sie sich eben ja ein Stück weit retten und konnte eben auch gerade eben soziale Themen, die ja für diese Wahl auch inhaltlich wichtig waren, setzen. Gleichwohl kann sie natürlich nicht an die Stärke anknüpfen, die die Partei beispielsweise im Nachbarland Brandenburg hat.
Bleiben wir vielleicht jetzt aber an der Stelle nochmal kurz beim BSW, weil auf diese Partei wird es ja stark auch ankommen dann in den Regierungsgesprächen. Ich glaube, dass die Gespräche zwischen CDU und SPD, erkennt man sich auch untereinander. Das ist ja, ja nochmal ein ganz anderes vielleicht aufeinander zugehen. Das BSW ist eine sehr junge Partei und sie hat jetzt eben aus dem Stand in Sachsen einen großen Erfolg verbuchen können. Schon bei der Kommunalwahl und Europawahl im Juni war sie sehr stark. Jetzt auch in Thüringen das Ergebnis stark. Woran liegt das? Was sind die Ursachen für diesen Erfolg aus dem Stand?
Zum einen ist BSW erstmal eine neue Partei und das weckt durchaus Interesse der Menschen und es findet sich auch in der Forschungsliteratur zum Thema der Bericht oder finden sich eben Studien, die sagen, dass Neuheit für Parteien an sich ein Wert sein kann, unabhängig von der Frage, ob man eben zurückgelassene Themen besetzt, ob man neue Konfliktlinien besetzt, dass erstmal allein die Partei ist neu, die will Dinge anders machen, dass das ein gewisses Interesse an sich zieht. Wir sehen ja auch spannenderweise, dass das BSW zwischenzeitlich in Umfragen sogar stärker war und jetzt bei der Wahl zwar natürlich sehr gut abgeschnitten hat für eine neue Partei, aber nicht so stark, wie die Umfragen so kurz nach der Europawahl zum Beispiel waren. Also vielleicht flaut da dieser Effekt schon ein bisschen ab, das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber auch inhaltlich ist es natürlich so, dass das BSW ganz gezielt Themen anspricht, auch eben mit diesem Anti-Ampel-Anti-Berlin-Kurs, der bei manchen Menschen einfach ankommt, der da zieht, weil die Leute eben sagen, wir sind unzufrieden mit der Regierung und gerade eben hier in Sachsen, dass man sagt, wir sind unzufrieden mit der Außenpolitik, Ukraine-Politik, mit der Migrationspolitik und auch der Sozialpolitik, der Entwicklung der Lebenshaltungskosten, Lebensmittelpreise und so weiter. Und da hat das BSW natürlich auch programmatischen Punkt.
Eine, in Anführungsstrichen, Hoffnung, die manche Experten bei der Gründung des BSW, als die Partei neu in die Parteienlandschaft auf den Plan trat, sozusagen, war, dass das BSW möglicherweise auch die AfD bremsen könnte, dass es da eine Wählerwanderung vielleicht von AfD zu BSW gibt. Wissen wir nach der Kommunalwahl, ist nicht so. Auch jetzt bei der Landtagswahl sieht das auch nicht danach aus. Woher kommen denn die Wähler für diese Partei?
Die Wähler kommen maßgeblich von der SPD, obwohl das hier in Sachsen sich die SPD ja einigermaßen stabil gehalten hat. Aber das haben wir bei der Europawahl sehr stark gesehen. Und die Wähler kommen natürlich von der Linken, die eben jetzt sehr stark abstürzt. Aber sie kommen von allen Parteien so ein bisschen, aber eben ganz besonders von der Linken und von der SPD, wenn wir uns so die Verteilung angucken, weil natürlich da auch einfach gewisse Ähnlichkeiten bestehen. Ein starker sozialstaatlicher Anspruch, verknüpft aber eben mit einem Konservatismus. Also diese bisher vorhandene Verbindung zwischen sozialstaatlichen Forderungen und gleichzeitig progressiv sein, wird einfach aufgelöst durch das BSW. Also pro LGBTQ-Rechte, pro Migration, dass einfach diese Verknüpfung beim BSW wegfällt. Und das spricht eben einfach bestimmte Gruppen an.
auch mutmaßlich bestimmte Gruppen oder mehr verfängt das im Osten als im Westen.
Absolut. Im Osten kommt dann eben noch diese Popularität von Sarah Wagenknecht hinzu. Also natürlich hat man hier auch versucht, Sabine Zimmermann als Spitzenkandidatin zu präsentieren. Gleichwohl bleibt sie
natürlich... Na gut, das fällt natürlich schwer, wenn eine Partei heißt, ja, wie die Parteichefin.
Auf jeden Fall. Sie bleibt natürlich auch gleichwohl in ihrer öffentlichen Wahrnehmung sehr stark hinter Sarah Wagenknecht zurück. Auch in ihren Äußerungen. Und von daher geht es eben maßgeblich um Sarah Wagenknecht. Die ist bekannt, die ist bei vielen beliebt, aber auch gleichwohl nicht bei allen. Und dadurch ist die Partei eben sehr stark personalisiert. Also es gab ja die Bekundungen, man wolle nach der Bundestagswahl die Partei dann umbenennen. Und wir werden sehen, ob das so kommt. Ich habe da meine Zweifel. Also natürlich kann es passieren, dass sie das machen. Aber die Partei ist eben einfach auf Sarah Wagenknecht zugeschnitten.
Liegt vielleicht auch eine Ursache, hätten wir die Wählerwanderung von SPD und Linken kurz schon erklärt oder angerissen, liegt vielleicht eine Ursache auch in der relativ hohen oder sehr hohen Wahlbeteiligung in Sachsen begründet. 74%, meine ich, waren es 74%, haben ihre Stimme abgegeben. So viel wie noch nie seit den Landtagswahlen in Sachsen seit 1990. Profitiert das BSW auch von denen, die zuvor vielleicht gar nicht mehr gewählt haben?
Ja, natürlich. Davon profitieren die Parteien ja durchaus, wenn dann mehr Menschen einfach zur Wahl gehen. Vor allen Dingen ist eine hohe Wahlbeteiligung eher schlecht für kleine Parteien, die sich Hoffnung machen, einzuziehen, weil natürlich die Hürde, die man braucht, um ins Parlament zu kommen, mit mehr Wählenden immer weiter steigt. Aber auch für Parteien wie BSW ist es natürlich eine gute Möglichkeit, ehemalige Nichtwähler zu mobilisieren.
Die Linke? Das vielleicht noch an der Stelle, das sprachen Sie schon an, leidet maßgeblich unter der Abspaltung des Wagenknecht-Lagers. In Thüringen ist das, gucken wir vielleicht mal ins Nachbarland, für Sie vielleicht auch persönlich noch interessant, Sie sind nämlich Thüringer. In Thüringen ist Bodo Ramelow abgewählt worden, klar, in Sachsen schafft die Linke jetzt nur dank wahrscheinlich einer Besonderheit im Wahlgesetz den Einzug ins Parlament durch die beiden Direktmandate, die in Leipzig errungen werden konnten. Sie sprachen das vorhin in einem Nebensatz am Anfang unseres Gesprächs schon mal an. Ist die Linke jetzt mit diesen beiden Wahlen, diesen, ich nenne es mal Nimbus als Volkspartei im Osten, endgültig los?
Ob sie ihn endgültig los ist, weiß ich nicht, aber es deutet vieles darauf hin, weil das Problem ist, dass die Linke sich zunehmend, auch dadurch, dass sie sagt, wir bleiben bei unserem Kurs, wir wollen Haltung zeigen. Das hat auch Janine Wissler, die Parteivorsitzende, gestern Abend dann in Interviews gesagt. Also man wolle Haltung zeigen, seinen Kurs fortsetzen, dass sich die Linke eben zunehmend auf ein Milieu fokussiert, das in Ostdeutschland, gerade auch in Sachsen, aber eben noch stärker in Thüringen. In Thüringen ist es vielleicht nicht ganz so extrem, da können wir noch ein bisschen differenziert drauf schauen, aber bleiben wir mal bei Sachsen, das eben nicht sehr stark vertreten ist, einfach nämlich auf ein vor allen Dingen jüngeres, eben urbanes Milieu in Großstädten, das progressiv ist, das links ist und dann eben diese Partei unterstützt, dann haben wir natürlich noch ein bisschen diese älteren Menschen, die die Linke unterstützen, die sie eben vielleicht auch schon seit vielen Jahren unterstützen, seit eben die Partei existiert als die Linke, als eben Nachfolgepartei der PDS, als Nachfolgepartei der SED. Aber gerade auch diese ältere Gruppe geht jetzt natürlich viel zum BSW, weil eben auch die Begeisterung für Sarah Wagenknecht gerade bei älteren Leuten relativ groß ist im Vergleich jetzt zur Gesamtbevölkerung. In Thüringen ist es, glaube ich, noch ein bisschen besser und deswegen ist auch das Ergebnis besser, weil sich die Linke dort sehr stark eigentlich sozialdemokratisiert hat. Also die Linke hat in Thüringen ja, wenn man sich die Wahlergebnisse im Verlauf anguckt, über die 90er Jahre bis dann in die Mitte der 2000er eigentlich die SPD verdrängt. Und hat es ja dann geschafft, 2019 31% zu holen. Also war im Grunde Thüringen ein mehr oder weniger, wenn wir das die Programmatik anschauen, ein sozialdemokratisch regiertes Bundesland. Und durch diese Entradikalisierung, in Anführungsstrichen natürlich nur, hat man es, glaube ich, geschafft, zur Breite eben, also auch zu einer größeren Breite der Bevölkerung Anschluss zu finden. Auch zu Leuten, die vielleicht von ihrer persönlichen Haltung gar nicht so extrem links sind, die aber einfach Sympathien für Bodo Ramelow, für diesen Stil, für diesen Kurs haben. Und gleichwohl sehen wir eben jetzt, dass die zumindest jetzige Führung, die ja jetzt nicht nochmal antreten will auf Bundesebene Und ich denke, dass auch Personalfragen auf der sächsischen Ebene gestellt werden in einigen Wochen und Monaten, dass diese aber diesen Kurs ein bisschen verhärten möchte. Also sagt eben, wir wollen Haltung zeigen und so weiter. Und natürlich gibt es Menschen, die das gutieren und die sagen, jawohl, eine Partei, die zum Beispiel, Stichwort Abschiebeflüge, was jetzt diese Woche hochkam oder in der vergangenen Woche hochkam, Abschiebeflüge nach Afghanistan und sollen wir nicht auch Syrer abschieben und so weiter, die sich da klar dagegen stellt. Aber es ist eben klar, dass dieses Milieu, die Leute, die das bereit sind zu unterstützen, begrenzt ist.
Und das dann eher beim BSW auch anders gehandhabt wird, ohne eben dann die sozialen Aspekte zu vernachlässigen, die Sie vorhin angesprochen haben.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich sehen wir bei der Linken immer sehr starke Forderungen, was den Sozialstaat betrifft, teilweise auch etwas stärker als das BSW. Bei der Linken sind natürlich auch viele Diskussionen vorhanden, die beim BSW nicht unbedingt vorkommen, sozialstaatlicher Natur. Ich denke da an so Debatten wie bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Aber auf jeden Fall, weil das BSW eben diese Verknüpfung, das sprach ich vorhin schon an, durchbricht zwischen progressiv sein und sozialstaatsorientiert sein.
Kommen wir noch mal ganz kurz auf BSW und das ist auch noch mal aus diesem Ton von Sabine Zimmermann hervorgegangen. Die Partei ist ja jung. In Sachsen bei ihrer Gründung vergangenes Jahr waren es rund 70 Mitglieder. Jetzt könnte die Partei ja politisches Spitzenpersonal halt stellen. Also muss es auch stellen, wenn sie in die Regierungsverantwortung mitkommt. Also wird Ministerposten besetzen. Kann die Partei das denn überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil wir es eben nicht wissen. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt gut vorstellen, dass sie es selber nicht wissen. Also Sabine Zimmermann kann sich ja schlecht hinstellen und kann sagen, ja okay, wenn wir dann irgendwie bei der Stärke vielleicht so 4 Ministerien bekommen, wissen wir noch nicht, wen wir dafür einsetzen. Sie wird sicherlich eine Person.
Gibt ihr dann auch noch Staatssekretäre und etc.
Staatssekretäre,
ne?
Und so weiter. Wir sehen, dass das BSW natürlich zum Beispiel bei der Europawahl mit Leuten wie Fabio De Masi durchaus einen guten Griff gemacht hat. Leute, die eben politisch angesehen sind. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Anzahl derer eben begrenzt. Also vielleicht haben sie tatsächlich ein Ass im Ärmel, von dem wir alle noch nichts wissen. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich jetzt oder vielleicht auch schon in den letzten Tagen und Wochen, ich meine, die Umfragen waren ja klar, sich durchaus akribisch darüber Gedanken gemacht hat, wie man dort rekrutieren kann und vielleicht auch Leute von außen reinholt. Also das BSW hat sich auch bei seiner Gründung sehr stark darüber profiliert, dass es Menschen seien, die sich jetzt dort im BSW engagieren, die vorher nicht politisch aktiv waren. Und ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch versucht, auf Menschen mit beruflicher, fachlicher Expertise zu setzen, um ein bisschen auch vom vielleicht Berufspolitikertum wegzukommen. Aber wir wissen es wirklich nicht.
Also wird der neue Trend Seiteneinsteiger in der Politik sein?
Das kann durchaus sein. Das war beispielsweise ja bei der AfD auch so. Also Frauke Petri hat ja auch vorher als Unternehmerin, als Chemikerin gearbeitet und ist dann eben in die AfD gekommen und dann dadurch in die Politik gekommen, wenn eben auch nie in Regierungsverantwortung. Ich halte das durchaus für möglich, weil ich auch nicht unbedingt sehe, dass das BSW ein so herausragendes Personal hätte, das eben wirklich in der Breite auch fachlich und ressortmäßig alles abdecken kann. Das ist natürlich auch immer die Kehrseite dieser extremen Personalisierung auf Sarah Wagenknecht und vielleicht noch ein bisschen ihren Ehemann, dass andere Personen nicht so richtig hochkommen können. Dass die
Rekrutierung vielleicht auch anderes potenzielles Spitzenpersonal ein Stück weit auch abschreckt, vielleicht dem zu folgen. Wenn es jetzt zu einer Koalition zwischen CDU, BSW und SPD in Sachsen käme, dann wäre das keine, die sich absoluter Beliebtheit von vornherein bewusst sein sollte oder bewusst sein kann. Es gibt auch Umfragen dazu. Demnach wäre nur die Kenia-Koalition von den verschiedenen Möglichkeiten, die es eben geben würde, also mit den Grünen zusammen, noch weniger beliebt. Wie schwer wird es denn jetzt, die Menschen in Sachsen überhaupt davon zu überzeugen, dass dieses Bündnis richtig ist, während auf der anderen Seite beispielsweise dann eben eine AfD steht, die nicht müde wird, auch schon am Wahlabend mehrfach und oft betont, das Fallen der sogenannten Brandmauer zu verlangen und auch immer wieder sagt, sie reiche der CDU die Hand.
Ja, ich denke, man wird es nie schaffen, dort alle zufriedenzustellen. Vielleicht kann man wirklich mit guter Politik überzeugen am Ende, dass man sagt, hier werden Dinge angegangen. Auf der anderen Seite, die CDU ist ja nun seit 1990 hier am Ruder an der Regierung. Was soll sie jetzt, auch wenn sie jetzt andere Partner hat, in dieser Legislatur dann so extrem anders machen, dass sich die Dinge verändern. Von daher wird man wahrscheinlich nicht da auf einen grünen Zweig kommen, dass man dort alle zufriedenstellt. Viele AfD-Anhänger werden sich natürlich übergangen fühlen, aber auch die Grünen, die dann raus sind aus der Regierung. Aber es gibt ja keine realistische Konstellation, wie die Grünen so wirklich dabei bleiben könnten. Es sei denn, man würde noch die Linke ins Boot holen. Und das ist nun arg unwahrscheinlich. Von daher werden diese Gruppen einfach, die eben nicht berücksichtigt werden, wahrscheinlich auch ihre Unzufriedenheit ausdrücken. Und gerade da sich die CDU-Regierung mit dem BSW und dann vielleicht noch der SPD ja wahrscheinlich zum Beispiel auf einen zumindest rhetorisch sehr strikten Migrationskurs einschießen wird, wird es natürlich auch entsprechende Ablehnung von zum Beispiel eben der Linken und den Grünen dafür geben.
Worauf ich hinaus möchte, ist, dass natürlich CDU und BSW, wenn man sich vorher schon so, ja, ich will nicht sagen bekämpft, aber wenn man sich vorher schon derartige Wortzuschreibungen zuschiebt, dann macht das jetzt natürlich nicht einfacher, in diese Koalitionsgespräche einzusteigen.
Auf jeden Fall.
Und dann auch die Menschen mitzunehmen, ja, und zu sagen, hey, wir haben vorher gesagt, die hat zwar die Eigenart, Dinge kaputt zu machen, aber jetzt machen wir hier Sachsen groß. Also das ist schwierig, das den Menschen ja zu vermitteln.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem der CDU oder wo die CDU, insbesondere auch Michael Kretschmer vielleicht, sich hätten überlegen sollen, in der Vergangenheit vielleicht rhetorisch ein bisschen zurückzuschrauben, einfach auch im Interesse einer demokratischen und respektvollen politischen Kultur, weil ja im Grunde Michael Kretschmer innerhalb des letzten Jahres angefangen hat, jetzt gar nicht erst im Wahlkampf, sondern schon innerhalb der vergangenen Monate zu so einem Rundumschlag auszuholen. Und eigentlich ist ihm ja niemand mehr gut genug, so schien es. So die AfD will er nicht aus bekannten Gründen. Sarah Wagenknecht hat das Talent, Dinge zu zerstören. Die Grünen sind auch ganz schlimm und ganz böse. Und dann bleiben ja im Grunde noch die Grünen sind raus, aber dann bleibt noch die SPD und die FDP. So, FDP hat sich politisch erledigt in Sachsen.
0,9%.
Ja, und die SPD ist einfach zu schwach für eine schwarz-rote Koalition. Und von daher wird man dort einfach, na klar, man kann das Gesagte nicht wieder zurückschrauben oder zurückdrehen, aber man wird da, denke ich, abrüsten müssen, einfach auch im Interesse einer partnerschaftlichen Regierung.
Die CDU, das hat sie gestern Abend dann auch gesagt, will einen Koalitionsvertrag aushandeln, der einer Volksabstimmung standhalten könnte und eben nicht nur auf Parteitagen bejubelt wird. Das sagte gestern Armin Schuster, bisher Innenminister. Und auch Michael Kretschmer äußerte sich ähnlich. Hören wir noch mal kurz einen Mitschnitt von der Wahlparty gestern Abend.
Die Sächsische Union. Für uns kommt immer zuerst das Land, die Menschen, das, was diesem Land dient. Und das will ich gleich am Anfang sagen. Jeder, der in Zukunft hier mitmachen will, muss das als erstes unterschreiben. Der erste Koalitionsvertrag wird mit dem Land und den Menschen gemacht. Und dann kommt erstmal eine ganze Weile nichts, meine Damen und Herren.
Ja, das Land zuerst und dann die Parteien, die sich irgendwie einigen müssen. Ich frage mal ketzerisch, müsste es nicht sowieso immer ums Land zuerst gehen? Warum ist der CDU diese Positionierung ausgerechnet denn jetzt so wichtig?
Es ist natürlich eine typische Politikerfloskel, das Land zuerst. Es gibt sicherlich auch Menschen, die das wirklich ernst meinen, denen man das wirklich abnehmen kann, auch aus der Politik. Aber es ist einfach so eine etwas auch abgetretene Äußerung. Ich denke mal, dass Michael Kretschmer, der ja nun schon einige Jahre im politischen Betrieb dabei ist, sowohl auf der Bundesebene als eben jetzt auch in den letzten Jahren auf der Landesebene, dass ihm bewusst ist, dass diese Verhandlungen, in welche Richtung auch immer sie gehen, einfach sehr schwierig werden. Es gibt eben keine politische Liebeshochzeit. Es gibt kein geplantes Bündnis. Es gibt keine Vorabsprachen oder Ankündigungen, groß zusammengehen zu wollen. Anders zum Beispiel als in Thüringen, wo Bodo Ramelow immer gesagt hat, er macht eigentlich Wahlkampf für sein rot-rot-grünes Bündnis. Und von daher weiß er, glaube ich, auch, dass seine eigene Position, aber auch die Position der CDU, die ja jetzt im Moment ein bisschen stabilisiert ist, auch wieder auf der Kippe stehen könnten, wenn der Eindruck entsteht, es ginge allzu sehr um parteipolitisches Geklüngel und die Politiker in Anführungsstrichen kümmern sich nur um sich selbst. Aber gerade wenn die Verhandlungen andauern, kann der Eindruck natürlich auch schnell entstehen.
Er wird sich daran auch ein Stück weit messen lassen müssen.
Ja, dann natürlich, auf jeden Fall.
Ja, lassen Sie uns vielleicht jetzt mal noch genauer auf das Abschneiden der AfD schauen. Also BSW, SPD, CDU, diese Regierungsgespräche, die jetzt losgehen, haben wir hinlänglich beleuchtet. Wir beide haben uns hier im Podcast nach den Europa- und Kommunalwahlen im Juni bereits zu den Ergebnissen damals unterhalten. Und da hatten Sie gesagt, wir hätten nicht nur eine Protestwahl bei der EU- und Kommunalwahl gesehen, sondern würden auch erleben, dass starke AfD-Ergebnisse eine Normalisierung erfahren. Viele Menschen eben einfach bei dieser Partei inzwischen ihre politische Heimat gefunden haben. Fühlen Sie sich darin jetzt mit Blick auf die Landtagswahl noch einmal bestätigt oder gibt es bei dieser Landtagswahl Besonderheiten, die wir nicht außer Acht lassen sollten?
Das lässt sich auf jeden Fall bestätigen, gerade in Ostdeutschland. Also ich denke auch, dass diese Frage der Protestwahl mittlerweile gar nicht mehr so oft aufgemacht wird oder die Frage nicht mehr so oft gestellt wird. Gerade bei der Europawahl wurde sie ja doch immer noch mal aufgeworfen, das ein oder andere Mal. Aber ich denke, vielen ist klar und dazu muss man sicherlich kein Parteienforscher sein oder das über Jahre beobachten, sondern wenn man einfach mit den Menschen spricht und auch merkt, wie die Stimmung ist, ist, denke ich, klar, dass das, was die AfD repräsentiert, einfach von vielen Menschen auch so angenommen wird und auch programmatisch angenommen wird. Und auch die AfD versucht sich ja zum Beispiel hier an starken sozialstaatlichen Forderungen, die eben bei den Menschen gut ankommen, natürlich nicht bei allen, aber eben bei vielen. Also zum Beispiel hat die AfD plakatiert, dass sie kostenloses Schulessen möchte. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil kostenloses Schulessen, wenn sie jetzt eine Straßenumfrage machen, wer ist denn dagegen? Wer sagt denn, das arme Kind soll kein Essen in der Schule bekommen. Aber es zeigt eben, wie man versucht, sich sozialstaatlich zu positionieren, was natürlich insofern auch spannend ist, weil die West-AfD viel weniger sozialstaatlich orientiert ist, im Gegenteil fast schon einen libertären Zweig hat, der eben den Staat möglichst weit zurückschrauben möchte. Aber die AfD ist natürlich hier einfach auch verankert und verwurzelt mittlerweile und gilt eben bei vielen Menschen als Stammpartei, die man wählt. Und sie tritt da jetzt auch schon zum dritten Mal zur Wahl an.
In Sachsen konnte die AfD allerdings nicht wie in Thüringen die meisten Stimmen holen. Das Ziel hatte die Partei allerdings vorher offen kommuniziert. Es hingen auch, weil sie gerade Plakate ansprachen, Plakate mit Landeschef Jörg Orban mit der Aufschrift Unser Ministerpräsident in Sachsen. Wie zufrieden ist die Partei mit dem Ergebnis? Das hat mein Kollege Thilo Alexe am Montagmorgen in Dresden André Wendt gefragt. André Wendt ist AfD-Abgeordneter und bis zuletzt zweiter Vizepräsident im Landtag. Und das hat er uns gesagt.
Ja, also ich bin natürlich dankbar, dass wir wirklich ein starkes Ergebnis einfahren konnten. Aber gleichwohl bin ich ernüchtert, so kann man das so sagen, weil ich tatsächlich gewünscht hätte, dass wir an der CDU vorbeiziehen und dass wir als Erster über die Ziellinie gehen. Das ist uns nicht gelungen. Und deshalb, ja, ist man schon froh, dass wir gut abgeschnitten haben. Aber ich bin tatsächlich nicht überglücklich. Überglücklich wäre ich gewesen, wenn wir die CDU überholt hätten. Und wir halten die Türen nach allen Seiten offen und sind gesprächsbereit, sowohl was die CDU angeht, aber auch was BSW angeht, das BSW angeht. Also wir haben da keine Probleme, Gespräche zu führen mit beiden Parteien.
Ja, das also André Wendt von der AfD. Ich fasse das mal so zusammen. Man ist glücklich, aber nicht zufrieden. Wie schätzen Sie ein? Sieht man in der Partei denn das Ergebnis jetzt?
Ja, ich denke, diese Aufnahme oder dieses Gespräch hat das ganz gut gezeigt, dass es so ein bisschen ambivalent ist. Natürlich hat die AfD objektiv ein starkes Ergebnis geholt, hat sich eben auch steigern können. Auf der anderen Seite hat sie eben nicht diesen Regierungsanspruch, diesen Machtanspruch, den sie vielleicht in Thüringen jetzt erheben wird, weil sie eben nicht stärkste Kraft geworden ist, obwohl das natürlich unerheblich ist. Man kann auch als nicht stärkste Kraft die Regierung anführen oder man kann auch als stärkste Kraft eben nicht die Regierung anführen. Aber sie hat eben diesen symbolischen Wert, stärkste Kraft zu werden, die Stimme des Ostens zu sein, den Ministerpräsidenten zu verdrängen, der ja schon mal insofern verdrängt wurde, dass Michael Kretschmer sein Direktmandat an Tino Chrupalla verloren hat, dass das eben nicht geklappt hat, sozusagen als letzter Schliff, als letzte Bestätigung dessen, dass die AfD die Volkspartei des Ostens ist. Und die AfD weiß einfach, dass auch angesichts des Alternativbündnisses, das jetzt eben im Raum steht, mit dem BSW ihre Machtoptionen auf mittelbare Zeit in den nächsten Jahren, wenn das jetzt nicht total krachen gehen sollte mit dem BSW, was natürlich immer noch im Raum steht, einfach nicht sonderlich groß sind, sondern dass diese ominöse Brandmauer erstmal aufrechterhalten werden kann, wenngleich natürlich Michael Kretschmer sich entsprechend geäußert hat, dass die Brandmauer ein falsches Wort wäre oder dass sie falsch wäre.
Er hat aber auch klar ausgeschlossen, mit der AfD zusammenzuarbeiten, wenn es um die Regierungsbildung geht. Blickt man nach Thüringen, dort ist die AfD mit Björn Höcke davongezogen. Was lief in Sachsen für die AfD anders? Was sind die Ursachen dafür, dass die Partei eben nicht, wie von ihr gewünscht, auch in Sachsen stärkste Kraft wurde? Und was bedeutet das Ergebnis, weil wir gerade Thüringen gesagt haben, denn dort in diesem Bundesland?
In Thüringen ist natürlich die Personalisierung bei der AfD nochmal stärker. Also natürlich hat die AfD auch hier plakatiert, Jörg Urban und so weiter. Aber ganz ehrlich, seine Popularität ist, glaube ich, mit der von Björn Höcke nicht gleichzusetzen. Sondern Björn Höcke betreibt eben auch diesen Bezug auf seine Person ganz extrem. Und dadurch personalisiert er eben nochmal viel, viel stärker. Und zum anderen hat ja in Thüringen die Linke diesen Posten als des Ministerpräsidenten und diese Position als stärkste Kraft gehabt. Und dadurch, dass die Linke aber eben zum einen in einer schlechten politischen Lage war und dann noch vom BSW eben halbiert wurde, hat sich diese Situation ergeben, dass die stärkste Kraft eben wesentlich geschwächt wurde. Also da ist die politische Konstellation anders. Und wir sehen ja, dass die AfD in beiden Ländern ungefähr gleich stark ist. Aber dadurch, dass die CDU in Thüringen schon vor Jahren diesen Machtverlust erlebt hat, also dieses Absteigen von der absoluten Mehrheit als allein regierende Partei, was sie in Sachsen auch gemacht hat, zur drittstärksten Kraft bei der letzten Landtagswahl 2019 damals, hat einfach dafür gesorgt, dass es keine starke Partei gibt, die so stark ist, dass sie eben vor der 30-33% AfD bleiben kann.
Zeigt das vielleicht aber auch, dass es in Thüringen weniger diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, wie es den in Sachsen gibt, so dass eben Menschen sagen, wir verhindern mit dieser Stimme, auch wenn wir die CDU nicht wählen wollen, die AfD?
Na, es gibt, glaube ich, nicht wie diesen sächsischen Weg, den Thüringer Weg. Ich würde jetzt keine Mutmaßungen über den gesellschaftlichen Zusammenhalt anstellen, aber natürlich ist es so, dass diese Idee auch zum Beispiel des taktischen Wählens von Direktkandidaten, wie es das eben in Leipzig ja ganz extrem gab. Das war ja teilweise schon ein bisschen hässlich dann im Stil, wie die Parteien miteinander umgegangen sind. Das gab es dort einfach nicht. Also wir sehen, dass natürlich dort auch die Linke immer noch ihre Direktmandate holt, in Erfurt und in Jena und so weiter. Aber klar, diese Abstimmung in Anführungsstrichen, die gibt's dort einfach nicht so sehr. Gleichzeitig sehen wir eben, dass sich die Parteienlandschaft in Thüringen insofern diversifiziert, dass wir eben drei Parteien haben, die so auf dem Niveau zwischen, sagen wir mal, 15-20% sind oder 25, also sagen wir mal so mittelstark sind, nämlich eben BSW, die Linke und die CDU. Also, dass sich dieses Parteiensystem einfach diversifiziert und gleichzeitig auch ausgleicht.
Und nicht wie in Sachsen eben es zwei sehr starke gibt und
genau, weil sich eben die CDU in Sachsen natürlich auch stärker eben als alternativlos darstellen kann.
Jetzt, wo wir gerade auch dieses Gespräch führen, kommt eine Eilmeldung rein tatsächlich. Die AfD könnte in Sachsen noch einen Sitz im Parlament verlieren, wird das wohl auch. Das ist schon eine Nachricht an diesem Montagmorgen gewesen. Beim Landeswahlleiter soll in der Berechnung der Sitzverteilung ein Fehler passiert sein und tatsächlich wird das jetzt nochmal neu berechnet. Können Sie uns kurz erklären, was steckt denn hinter dieser Sache und was sind denn die Folgen dieses möglicherweise Fehlers?
Wenn man die Stimmen auszählt, müssen sich ja dann irgendwann daraus Sitze ergeben. Also man muss ja diese Millionen Stimmen, die es gibt, irgendwann auf im sächsischen Fall 120 Sitze runterrechnen. Und dafür gibt es diese sogenannten Sitzzuteilungsverfahren. Da gibt es eine ganze Bandbreite an verschiedenen Verfahren, die eben mathematische Modelle sind und natürlich, das ist, denke ich, relativ klar, man teilt erstmal sozusagen die Anzahl der Stimmen durch die der Sitze beziehungsweise umgekehrt und dann hat man ja erstmal so eine grobe Aufteilung. Aber dann ist eben die Detailfrage, was macht man mit dem Rest, mit den Kommazahlen, sage ich mal, mit dem, was hinten übrig bleibt. Also wenn dann das nicht aufgeht und dann sind diese Verfahren eben unterschiedlich. Und in Sachsen hat man jetzt in der vergangenen Legislatur das Verfahren geändert vom sogenannten D'Hondt-Verfahren, D'Hondt, geschrieben, auf das Sonlagü-Verfahren.
Schöner Begriff.
Sehr schön, das ist in der Regel benannt nach Mathematikern aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, die sich solche Verfahren überlegt haben. Und dort ist es so, dass dieses Verfahren als besonders wertgetreu gilt gewissermaßen. Also das alte Verfahren hat also ein bisschen den Nachteil, in Anführungsstrichen, dass es vor allen Dingen stärkere Parteien bevorzugt hat. Also dass sozusagen dann die Detailfragen um die vielleicht den letzten Sitz eher so ausgingen, dass größere Parteien bevorzugt wurden, während eben dieses Verfahren, was mittlerweile sehr breit angewendet wird, auch zum Beispiel auf der Bundesebene und in vielen anderen Ländern, dass dieses Verfahren den Vorteil hat, dass eben auch kleinere Parteien wirklich getreu dem Wahlverhältnis repräsentiert werden. Und was da genau schiefgegangen ist, werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen erfahren. Aber wenn man sich da, kann man sich natürlich leicht verrechnen.
Also ich habe, so wie wir miteinander gerade sprechen, natürlich auch diese Eilmeldung aufgemacht, geöffnet. Ja. Und da ist zu lesen, Wahlleiter korrigiert Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen. Das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl wird korrigiert. Aufgrund eines Softwarefehlers sei eine falsche Sitzverteilung veröffentlicht worden. Das teilte die Landeswahlleitung soeben, wie wir miteinander sprechen, mit. Also das bedeutet, nach dem Stand, der jetzt ist, die AfD verliert einen Sitz und damit ja auch die Sperrminorität. Was hat es damit jetzt genau auf sich? Was bedeutet das für die Partei?
Das ist ein sehr spannender Aspekt und ich denke, bin kein Wahrsager, aber ich denke, das ist ein Aspekt, der in den nächsten Tagen gerade auch mit der AfD noch zu großen Diskussionen führen wird. Denn wir haben das eben schon diskutiert, die Machtoptionen sind durch die Möglichkeit, mit dem BSW und der SPD zusammenzugehen, wahrscheinlich erstmal raus. Aber natürlich hätte man über die Sperrminorität einfach das politische Gebaren des Gegners, das politische Gebaren der Regierung wesentlich erschweren können. Man hätte die Wahl von Richtern verhindern können, wenn irgendwelche Verfassungsänderungen geplant worden wären über die nächsten 5 Jahre. Kann ja sein, man möchte vielleicht, was weiß ich, Bürgerbeteiligung vereinfachen. Man möchte irgendwas bei Wahlprozessen ändern. Irgendwas, was einfach in der Verfassung steht. Kann die AfD eigentlich beliebig hohe, ja, Anforderungen daran stellen, weil sie hat ja genug Sitze, um eben eine Zweidrittelmehrheit zu verhindern mit ihrem über ein Drittel. Wenn sie jetzt auf 40 Sitze zurückfällt, verliert sie diese Sperrminorität und damit auch wahrscheinlich ihren, ich sage mal, Plan B, den sie hatte, als eben doch frontale Opposition, die gegen die Regierung sich stellt, weil sie sich übergangen fühlt.
Ist spannend zu beobachten. Wir werden da auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch dranbleiben, auf sächsische.de darüber berichten. Jetzt im Laufe dieses Tages und in den folgenden Tagen, was jetzt auch tatsächlich Hintergrund ist. Softwarefehler klingt jetzt erstmal nach einer Erklärung, die auch wiederum erklärungsbedürftig ist. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran. Kommen wir nochmal jetzt zum Ende unseres Gesprächs oder gegen Ende unseres Gesprächs. Welchen Einfluss hatten eigentlich die Themen, die bei diesem Landtagswahl, bei dieser Landtagswahl im Wahlkampf groß waren, oder anders gefragt, können Sie sich an eine Landtagswahl erinnern, bei der es im Wahlkampf eigentlich nicht wirklich um Landesthemen ging? Ich sag mal Russland, Ukraine, Krieg, Frieden, Migration, Energie, Wirtschaft. Das waren so die beherrschenden Inhalte. Und waren diese Inhalte dann auch tatsächlich wahlentscheidend?
Ja, also ich denke, es ist schon immer so gewesen oder in den letzten Jahren schon so gewesen, dass natürlich Landtagswahlen so ein bisschen als Abrechnung auch mit der Regierung im Bund funktionieren können. Also dass man eher über die Bundespolitik sozusagen eine Art Zwischenwahl, ein Zwischenvotum abgibt. Aber in diesem Maße, dass vor allen Dingen die politischen Akteure, SPD nicht so stark, aber eben vor allen Dingen die CDU, die AfD, das BSW, dass diese Parteien dieses Spiel mitspielen und eben in auch der öffentlichen Wahrnehmung nicht sagen, das ist unsere Idee für Sachsen in dieser und jener Hinsicht, wirklich ganz konkret, in diesem und jenem Ort soll dieses und jenes passieren, sondern man eben wirklich bei diesen großen bundespolitischen, teilweise außenpolitischen Fragen bleibt, das ist schon neu in dieser Stärke.
Es ist da aber auch eine Frage, was kann denn eine sächsische Regierung aber an der Bundespolitik ausrichten?
Ja, unmittelbar nicht so sonderlich viel. Also mittelbar gibt es da natürlich Wege, also zum Beispiel bei der Ratifikation von internationalen Abkommen.
Also meine Frage zielt darauf ab, es ist doch dann aber ein unheimliches Enttäuschungspotenzial in so einem Votum.
Natürlich ist das Potenzial dahingehend relativ groß, weil diese Bezüge zur Bundespolitik eben maßgeblich symbolisch sind, sowohl auf Wählerseite eben Unzufriedenheit auszudrücken, aber auch auf der politischen Seite eben ein Angebot zu machen, das man nicht erfüllen kann. Also Sachsen kann ja am Ende nicht die europäische Asylpolitik bestimmen zum Beispiel. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, nicht erfüllte Versprechen, Frustration, Ablehnung der herrschenden Politik und so weiter.
Herrschende Politik, Stichwort Ampel. Diese Parteien sind ja das haben wir vorhin schon festgehalten, bei diesen Wahlen klar auch für den Bundeskurs abgestraft worden. Die FDP hat es nicht mal in den Landtag geschafft, ja, nicht mal 1% erreicht in Sachsen. Die Grünen, die schaffen es gerade so in den Landtag. Vor 5 Jahren hatten sie noch ihr stärkstes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Sachsen jemals eingefahren. Und jetzt sind sie knapp über die 5%. Vielleicht sprechen wir zum Ende ganz abschließend nochmal über die Grünen. Woran sind die Grünen denn gescheitert?
Die Problematik bei den Grünen ist, denke ich, dass sich der Zeitgeist so ein Stück weit gedreht hat. Also die Grünen wurden in der Vergangenheit, der Hype um die Grünen, der begann ja so, ja, ich würde sagen, kurz nach der, nicht der letzten, sondern der vorletzten Bundestagswahl, so 2018, 2019, als den Leuten auch klar war, wir müssen was tun für die Umwelt.
Das große Fridays for Future Demo.
Große Fridays for Future Demos. Mhm. Und da ging das los. Und dann hat sich aber, glaube ich, dieser Zeitgeist wieder so ein bisschen gedreht. Das kann man auch daran sehen, wie wichtig beurteilen Menschen diese Relevanz von Umweltthemen. Da gibt es ja immer wieder Umfragen, sowohl auf der lokalen, auf der sächsischen, als auch eben auf der Bundesebene. Und da sehen wir, dass dieses Thema wieder in den Hintergrund gerückt ist in der Wahrnehmung.
Weil wir gerade Fridays for Future sagten, 2017, 18, das sind ja jetzt nicht mehr die jungen Wähler gewesen, das sind ja dann schon die ein bisschen älteren, also die vielleicht zu Ende 20 mittlerweile sind, bitte Ende 20. Bei denen, die jetzt junge Wähler sind, war die AfD ganz vorn.
Ja, genau. Gerade bei der Jugend hat sich das gedreht. Die Grünen können sich eben auf diese Vorstellung von notwendigerweise linksorientierten, progressiv orientierten, zukunftsgewandten jungen Menschen nicht mehr verlassen, weil natürlich in den vergangenen Jahren gerade bei jungen Menschen auch eine sehr große Frustration über die herrschende Politik entstanden ist. Denken Sie an die Corona-Pandemie. In der Corona-Pandemie waren ja eigentlich junge Menschen, jugendliche Kinder waren ja eigentlich die, wie soll man das sagen, die eigentlich am meisten einstecken mussten. Also Menschen, die vielleicht bis auf Einzelfälle eigentlich gesundheitlich davon gar nicht so betroffen sind. Wir haben davon gesprochen, dass wir eigentlich alte Menschen schützen müssen, in Pflegeheimen schützen müssen. Und auf einmal fangen wir an und laden die Maßnahmen aber als erstes auf Kindern und Jugendlichen ab. Und dann gab es ja auch viel Diskussion hin und her, Schulschließungen, sollen Kinder geimpft werden, soll vielleicht sogar eine Impfpflicht auch Kinder einschließen, dies und das. Dann hat man natürlich dort jungen Menschen auch viel weggenommen, einfach von ihrer persönlichen Freiheit, die natürlich zur Entwicklung dazugehört. Und dann sehen wir eben auch, dass natürlich auch die sozialen Verwerfungen, die jetzt mit der Ukraine-Krise beziehungsweise mit dem Krieg und der Energiekrise einhergehen, diese Gruppe an Menschen auch treffen. Und wahrscheinlich hätte man, aber ich halte das für ein wirklich langfristig hausgemachtes Problem, man hätte einfach in den vergangenen Jahren viel mehr auf auch die Anliegen von jungen Menschen eingehen müssen, auf Bildungsschwierigkeiten, also im Bildungssektor, Stichwort Lehrermangel. Man hätte auf Jugend- und Kinderarmut eingehen müssen, auf zum Beispiel, was weiß ich, Schulabbrecher, all diese Themen, die für junge Menschen relevant sind, und hat das aber, glaube ich, wenig getan, weil sie einfach auch keine so signifikante Wählergruppe sind. Aber jetzt schauen natürlich alle hin und sagen, oh mein Gott, die sind ja alle rechts.
Liegt es vielleicht aber auch, das ist eine mögliche Erklärung oder ein Teil der Erklärung wahrscheinlich, liegt es vielleicht aber auch daran, dass andere Parteien, und da schaue ich auch in Sachsen maßgeblich auf die CDU, die Grünen, zum Hauptgegner erklärt haben.
Ja, ich denke eher, dass diese Idee, dass sozusagen die Grünen zu wählen auch ein Ausdruck eines gewissen Lifestyles ist, wirklich nachgelassen hat, gerade bei ganz jungen Menschen, das eben zu unterstützen, eben so eine kraftvolle Umweltbewegung zu unterstützen. Und da sich eben auch der Zeitgeist eher gedreht hat, dass es eben eher on vogue ist, auf den Grünen rumzuhacken vielleicht auch so ein Stück weit, zu sagen, die sind schuld, das sind Ideologen, die wollen alles verbieten, die wollen uns zum Gendern zwingen, die wollen dies, die wollen das. Also sie auch ein bisschen so als Projektionsfläche, vielleicht auch eigene
Unzulänglichkeiten. Zu der sie auch in Teilen gemacht
wurden. Zu der sie gemacht wurden, genau. Sie als Projektionsfläche eigener Unzulänglichkeiten einfach zu benutzen. Aber wie gesagt, ganz zentral, dass einfach auch diese Idee, ich unterstütze die Grünen, selbst wenn ich vielleicht von meinem Lebensstil her gar nicht grün bin, der war einfach bei vielen vorhanden. Also man könnte fast so ein bisschen spöttisch sagen, Grün zu wählen war vielleicht für viele auch eine Zeit lang einfach Ablasshandel. Okay, ich fahre vielleicht mit meinem dicken Auto durch die Gegend und fliege auch gern 2-mal im Jahr in Urlaub, aber ich wähle die Grünen und die machen das schon mit der Umwelt. Mhm. Auf einmal ist das mit der Umwelt alles teuer und auf einmal haben wir ganz andere Probleme als das. Und dann lässt eben diese Unterstützung sehr stark wieder nach.
Unsere Reporterin Andrea Schawe hat bei der Wahlparty der Grünen in Dresden gestern mit Christine Furtenbacher noch gesprochen. Diesen Ton würde ich hier an dieser Stelle noch mit zeigen oder hören. Sie ist Landesvorsitzende der Partei und das hat sie zu dem Abschneiden ihrer Partei und dem Ergebnis von BSW und AfD gesagt.
Es ist kein guter Tag für dieses Land mit dem Blick auf das Ergebnis der Rechtsextremen von der AfD, auch der Putin-Freunde vom BSW. Und wir sehen, dass die demokratische Mitte hier federn lässt. Es ist sehr traurig, dass es in diesem Wahlkampf insbesondere diese Zuspitzung um die Frage, ne, wer regiert mit wem, gab und auch diese unfassbaren Angstthemen, die hier immer wieder auch von der CDU gesetzt wurden. Ich kann das nicht anders bewerten, als gerade diese Angstschürerei auch dazu beigetragen hat, die demokratische Mitte zu schwächen. Und deshalb würde ich sagen, wir sind gefasst. Wir sehen, das kann man festhalten, man muss ja auch nochmal die Absolutstimmen anschauen, es gibt eine stabile Stammwählerinnenschaft für Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen.
Ja.
Die haben auch Erwartungen an uns. Genau, und denen wollen wir gerecht werden. Und natürlich ist es wichtig, dass wir mit einem starken Ergebnis auch diese gestaltende Aufgabe übernehmen können.
Ja, das also nochmal Christine Furtenbacher, Landesvorsitzende der Partei Die Grünen. Sie sprach von einer gestaltenden Aufgabe, die sie ihrer Partei auch im Anblick dieser gerade so des Sprungs über 5% noch sieht. Wie viel gestalten können denn die Grünen jetzt überhaupt?
Wenig, denke ich. Also wir sehen, je nachdem, wie sich das Ergebnis jetzt noch entwickelt, welche Softwarefehler man noch findet, dass ja die Grünen am Ende nur ungefähr so viele Stimmen im Parlament haben werden wie die Linke, die sogar die 5%-Hürde verfehlt hat. Also die Grünen sind ja auch in den aktuellen Machtspielchen, so will ich es mal nennen, sind sie eigentlich raus. Und Michael Kretschmer hat ja auch ganz energisch gegen die Grünen geätzt über die letzten Jahre oder beziehungsweise über die letzten Monate. Er wollte sie ja gar nicht mehr so richtig haben, obwohl man noch zusammen regiert hat. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, wie die Grünen tatsächlich auch mit so einem schlechten Ergebnis dann noch einen Gestaltungswillen tatsächlich einbringen wollen, gerade auch wenn es an ihnen vorbei einfach politische Mehrheiten gibt. Weil die Grünen stehen ja auch am Ende, stehen die Grünen ja durchaus für eine in wesentlichen Punkten andere Politik, als es die Parteien tun, die jetzt wahrscheinlich am Ruder sind. Also wenn sie mit den Grünen diskutieren wollen über Atomkraftwerke oder Frieden mit Russland und so weiter, dann wird man da wahrscheinlich nur sehr schwer Anknüpfungspunkte finden.
Das ist ja auch aus den Aussagen am Anfang dieses Tons rausgekommen. Vielleicht abschließend noch die Frage, was auch immer spannend ist in der Rückschau auf Wahlen, auf Landtagswahlen, wo Hochburgen für bestimmte Parteien liegen. Was sagt uns denn das Bild bzw. die politische Landkarte nach dieser Landtagswahl über das Wahlverhalten in den verschiedenen Regionen, aber auch in Stadt und Land?
Ich fange mal mit Stadt und Land an. Stadt und Land ist insofern spannend, dass wir eben sehen, dass es da ein Stück weit eine Verschiebung gibt. Also noch vor 10 Jahren hätte man vielleicht gesagt, dass eben die Grünen, die Linke eher so Parteien für die Großstädte sind oder eben für die städtischen Regionen. Vielleicht noch nicht mal unbedingt Großstädte, aber einfach dort, wo ein bisschen mehr los ist, wo es urbanisierter ist. Und jetzt sehen wir, ich war heute schon im Landtag, da witzelte ein Abgeordneter etwas geigenhumormäßig, wir sind jetzt Großstadtpartei. Und das ist, glaube ich, einfach ein spannender Effekt, dass die CDU in Sachsen, zumindest wenn wir uns die Direktmandate angucken, zur Großstadtpartei wird. Also Dresden ist bis auf die Neustadt schwarz. Die Außenbereiche von Leipzig sind schwarz, bis auf dann eben die Inneren, die eben grün beziehungsweise links gewählt haben in der Direktkandidatur. Also da sehen wir, dass sich die Landschaft schon verändert, weil der ländliche Raum dann eben teilweise schon für die AfD überragende, auch auf Erststimmenebene überragende Ergebnisse vorhält. Also wir haben teilweise Gemeinden, da hat die AfD auf Erststimmenniveau, zum Beispiel im Landkreis Bautzen, in manchen Gemeinden über 50% geholt. Also da sehen wir doch nochmal dieses Stadt-Land-Gefälle.
Aber auch die Verfestigung der Positionen in bestimmten Regionen.
Genau, die Verfestigung der Positionen. Wir sehen zum Beispiel ja ein erstaunlich starkes Abschneiden der Freien Wähler im Bereich Westsachsen. Aber es gibt, glaube ich, in Sachsen gar nicht so ein starkes regionales Gefälle, außer vielleicht, dass wir so in der Region um Chemnitz, weil da auch viele ältere Menschen wohnen, natürlich noch mal ein bisschen mehr so SPD und so weiter, also diese klassischen Volksparteien in Anführungsstrichen haben, obwohl man davon natürlich in Sachsen nicht mehr unbedingt sprechen kann. Aber das Spannende ist eben vor allen Dingen das Stadt-Land-Gefälle.
Also spannend ist das Stadt-Land-Gefälle, halten wir hier vielleicht als Schlussformel, als Schlusswort fest. Das war Jannik Treiber, Politikwissenschaftler an der TU Dresden. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und die Analyse zur Landtagswahl am Tag danach.
Sehr gerne.
Ja, damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Unsere Berichterstattung zur Landtagswahl geht jetzt allerdings erst richtig los. Auf sächsische.de informieren wir Sie zu allem, was jetzt in Sachen Regierungsbildung wichtig wird und ist. Und Sie finden in einem großen Datencenter auch aufgeschlüsselt nach Gemeinden und Wahlkreisen die Ergebnisse dieser Wahl. Schauen Sie also gern dort vorbei. Hier ist jetzt erst einmal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Thema in Sachsen.